Vor zwei Wochen sollte ich hier stehen und zu diesem Thema predigen. Da bin ich grippekrank geworden und lag 4 Tage wirklich flach im Bett und habe heute gar nichts. Heute holen wir das nach und wer mal auch Leitungsdienst hat, wird gemerkt, mit den Themen wird es sich alles völlig verschieben und alles durcheinander kommen, was im Plan steht. Weil wir kommen extra Themen da rein zum Thema Dienst der Frau und jetzt dieses Thema wird nachgeholt. Von daher, ihr habt damit Geduld, denke ich, dass manches anders läuft, wie bisher geplant. Jesus Christus unschlagbar ist unser Thema und das ist das Thema, meiner Meinung nach, so vom Kolosserbrief überhaupt, uns Jesus Christus darstellen als unschlagbar, als alternativlos. Egal, was Menschen für andere Lösungen suchen für die Probleme, die Fragen des Lebens, uns wird Jesus Christus als wirklich unschlagbar dargestellt, gerade vom Kolosserbrief. Und am Anfang gehe ich ein bisschen der Frage nach, manche könnten denken, ja, also diese Dogmen der Kirche und von Gemeinde, auch in Bezug auf Jesus oder in Bezug auf Gott, die zum Beispiel Lehre von der Dreieinigkeit, ist das wirklich nötig oder ist das vielleicht manchmal unlogisch, wie uns ein bisschen von anderen Seiten manchmal vorgeworfen wird, zum Beispiel die Lehre der Dreieinigkeit. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen, aber doch eins. Wie passt das? Ist das nicht unlogisch und gegen die menschliche Vernunft? Ich will einfach ein paar Beispiele bringen, wo wir vielleicht merken, mit unserer Logik ist es nicht unbedingt immer so weit her, wie wir denken. Zum Beispiel, in Matheunterricht habt ihr gelernt, was ist 1 mal 1 mal 1? 1. Was ist 1 geteilt durch 1 geteilt durch 1? Ja, es kommt nicht. Was ist los? 1. Das habt ihr auch alle im Matheunterricht gelernt, habt gesagt, ja, irgendwie ist das so, muss wichtig sein, weil die Mathematiker sagen, dass es so ist. Aber ist das viel logischer als 1 plus 1 plus 1 ist 1 in der Dreieinigkeit? Eine andere Logik, eine göttliche Logik. Oder es gibt die andere Frage, in der Theologie hat man die Lösung gefunden, ja, wie ist es mit Jesus als Gott und Mensch? Ist er 50% Gott und 50% Mensch oder 25 zu 75? Oder wie ist das Verhältnis? Und man hat lange so Gelehrtengespräche darüber geführt und ist zu der Formulierung gekommen in der Theologie, Jesus ist 100% Gott und 100% Mensch. Okay? Und dann sagen auch manche, ja, irgendwie ist das unlogisch, wie kann das sein? Ja. 100% Gott und 100% Mensch. Und ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, fand ich interessant zu dem Thema, wo einer sagt, okay, es gibt so ein Stück Papier, zum Beispiel wie hier, und das ist ein Stück Papier, aber es hat 2 Seiten, nicht hier die Vorderseite und die Rückseite. Und das ist vielleicht ein bisschen so ein schwaches Beispiel, aber es gibt dann, ich habe das hier gemacht, was man ein Möbiusband nennt. Wenn man einfach ein Ende von dem Papier nimmt und macht einen halben Dreh, macht das hier zusammen, dann ist aus diesen beiden Seiten wird eine Seite. Du kannst mit dem Stift da malen dran und du merkst, dann ist es nicht mehr 2 Seiten, dann werden plötzlich daraus jetzt eine Seite, es wird ein Objekt. Das ist das Interessante bei so einem Möbiusband. Und vielleicht ist das auch ein Beispiel dafür, was man anführen kann und sagen, ja, okay, Jesus ist ganz Gott, ganz Mensch. 2 Seiten einer Medaille oder irgendwie menschlich vielleicht nicht ganz verständlich, aber vielleicht doch nicht so unlogisch, wenn man sowas anschaut, wie so ein Möbiusband. Wovon handelt das. Der bunte Verlauf von links nach rechts zeigt Licht als eine Welle. Die einzelnen Erhebungen sind ein Hinweis auf Partikel. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber das ist ein Bild, was von der Wissenschaft gemacht wurde. Vor nicht zu lange Zeit, ich weiß nicht, wie die das machen, aber irgendwie haben sie gesagt, die haben Licht abgebildet durch irgendeinen so einen Prozess. Und der Wissenschaftler Fabrizio Carbone, der diese Versuche geleitet hat, sagt, dieses Experiment zeigt, dass wir zum ersten Mal überhaupt in der Lage sind, Quantenmechanik und dessen paradoxe Natur direkt filmen zu können. Was ist Quantenmechanik? Das ist die Wissenschaft, die versucht, Licht zu beschreiben. Und die Frage beschäftigt die Wissenschaft schon lange, ist Licht eine Welle oder ist Licht ein Teilchen? Besteht es aus Wellen oder aus Teilchen? Und die Antwort auf diese Frage ist ja. Sowohl als auch. Ja. Licht benimmt sich wie eine Welle und Licht benimmt sich Teilchen und hat verschiedene Eigenschaften von beiden. So dass manche das anführen und sagen, okay, wenn die Wissenschaft uns nicht sagen können, ist Licht eine Welle oder ist Licht besteht es aus Teilchen, warum können wir nicht sagen, ja, Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch. Es ist beides. Und wenn die sogar Wissenschaftler hier sagt, wir sehen die paradoxe Natur von Quantenmechanik, dann ist es ein anderes Wort dafür, dass das eigentlich menschlich unlogisch ist. Dass das gegen irgendwie unsere Vernunft ist. Das heißt, dass wenn er sagt, es ist paradox, es ist irgendwie unerwartet, kontraintuitiv, oder wie man das nennen will. Und das ist nicht nur in diesem Bereich, wenn man, ich bin kein Physiker, aber ich habe mich ein bisschen genug damit beschäftigt, um zu wissen, dass man in der Physik irgendwie, habe ich den Eindruck, längst dieses Bild aufgegeben hat von der Wissenschaft mit unserer menschlichen Vernunft, können wir alles logisch erklären. Zum Beispiel, die führen Gelehrtengespräche mit Physikern nicht über drei Dimensionen oder sogar über eine vierte Dimension. Sie führen Gespräche darüber, dass es angeblich 26 verschiedene Dimensionen geben soll und schreiben ganze Bücher darüber und machen Vorlesungen und so weiter darüber, dass man fragt, ist das Physik oder ist das Metaphysik? Also ist das Philosophie? Und man merkt, es ist erzwungenermaßen so, dass sie solche Gespräche führen, weil je weiter sie hineindringen in die Materie, gerade die Physiker, umso mehr merken sie, Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Alles löst sich auf. Je weiter man hineindringt, je mehr löst sich alles auf und alles, was ich meinte, sicher zu wissen, weiß ich nicht mehr. So geht es auch den Wissenschaftlern. Von daher, lasst euch nicht Butter vom Brot nehmen, die biblische Butter, sage ich mal, vom Brot nehmen. Das sagen ja, die Bibel ist ein Märchen und unlogisch und kann man mit unserer menschlichen Vernunft nicht erklären. Unsere Welt können wir auch nicht mit menschlicher Vernunft erklären. Ein bisschen die Wiederholung von der letzten Predigt. Es ging uns in Bezug auf Jesus Christus im Kolosserbrief als unschlagbare Mitte um diese Frage auf der Suche nach dem Klebstoff, der die Welt zusammenhält. Also die alten Griechen waren es der Logos, den sie gefragt haben, wer oder was ist der Logos, also dieser Klebstoff, der die Welt zusammenhält. Und in der Bibel gibt es uns eine eindeutige Antwort, wo Johannes sagt, am Anfang war der Logos und der Logos war mit Gott und der Logos war Gott. Also Jesus Christus ist der Klebstoff, der die Welt zusammenhält. Und gerade in der, wenn man die deutsche Geschichte anschaut, ist das, merkt man, wie wichtig es ist, dass man diese Mitte hat. Macht das an einem ganz konkreten Beispiel fest. Der junge Friedrich kommt aus einer langen Reihe von Pfarrern auf beiden Seiten seiner Familie. Er beginnt Theologie zu studieren. Im ersten Semester schon liest er Werke von liberalen Theologen, die behaupten, die Die Evangelien werden unzuverlässig, die Evangelien von Jesus Christus ist falsch, er ist kein Gottessohn, er ist ein Mensch, vielleicht mit einem besonderen Gottesbewusstsein, aber die alten Bilder von Jesus sind überholt, die kann man nicht mehr vertrauen. Friedrich verliert sein Interesse an Theologie, studiert deshalb Philologie und Philosophie und schreibt Werke, die viel gelesen werden, preist statt Jesus als Retter den Übermenschen an, der eine Art Ersatzretter ist für uns. Der Übermensch, weil Gott ist tot, sagt er, und was zählt, ist die Wille zur Macht. Dass so ein Übermensch kommt und sich durchsetzt und die Wille zur Macht hat und unser menschlicher Ein junger Österreicher namens Adolf Hitler hat Nietzsche zum Lieblingsphilosoph auserkoren und hat anscheinend die Bestrebung, diesen Übermenschen zu werden, darzustellen. Mit der Wille zur Macht, sich durchzusetzen und Retter der Nation zu werden. Und der Rest ist eine allzu bekannte und traurige Geschichte für Deutschland. Weil das menschliche Herz so ein Vakuum nicht erträgt, weil man ihm die Mitte, als Jesus Christus als Mitte, als Retter der Menschen rettet, die auf sich hereingelassen in alle möglichen Irrwege kommen und ihrem bösen menschlichen Natur ausgeliefert sind. Dieses Vakuum ertragen wir nicht. Und deshalb diese Betonung auch von Paulus im Kolosserbrief. Lasst mich das Beste und Teuerste nicht nehmen, egal durch was. Jesus Christus als Mitte, Jesus Christus als Klebstoff, der die Welt zusammenhält. Wer da weiterlesen will zum Thema Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1, so kann man sich das merken. Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1, das sind die Kapitel, wo es ganz besonders herausgestellt wird, welche besondere Stellung Jesus Christus hat. Für uns und heute besonders in Versen 18 bis 20 hier. Paulus schreibt, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut. Am Kreuz. Alle Fülle wohnt in Jesus Christus, das betont er. Hebräer 1, er, Jesus, ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Johannes 1, 18, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene von Gott, von der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Also um ein Vers aus diesen drei verschiedenen Kapiteln zu nehmen. Letzte aus Johannes 1, besonders interessant. Es heißt wirklich hier, Jesus ist die Exegese Gottes. Exegese ist die Auslegung. Und Jesus Christus, heißt es hier bei Johannes, ist die Auslegung Gottes. Er zeigt uns, wie Gott ist. Haben wir vor Augen. Heute vor allem das Thema dann, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Was bedeutet das? Haupt sein. Ich fand es gut, wo betont ist hier, Jesus ist das eine Haupt der Gemeinde, wo eine gesagt hat, alles was mehr als zwei Häupter hat, mehr als zwei Köpfe, das nennen wir Monster. Und so ist es auch mit in Gemeinde, im Bereich der Gemeinde, wenn wir Gemeinde versuchen zu bauen oder zu verkündigen mit mehr als einem Haupt, dann wird daraus ein Monster. Manchmal ist das eben ein Problem bei uns Menschen, Gott sehen wir nicht und Jesus sehen wir auch nicht mehr. Und manchmal wollen Menschen einen Mensch zum Anfassen, den sie sehen können, statt den unsichtbaren Gott, den sie nicht sehen. Ja. Und so kann ich es verstehen, dass dann, wenn es um Hauptsein geht, dass die Katholiken mit der Zeit, mit den Jahrhunderten ein Modell entwickelt haben, was so wie so eine Pyramide aussieht. Oben ist Jesus Christus, das Haupt. Darunter ist der Papst, der der Stellvertreter, also die menschliche Präsenz von Jesus auf der Erde ist. Darunter sind die Bischöfe, darunter sind die Priester und darunter sind die Laien, also alle, die nicht geweiht sind oder irgendwie zum Klerus gehören. Und wie gesagt, menschlich verstehe ich das. Es ist, und es ist von großer langer Dauer gewesen, dieses katholische System, und es ist einfach zu erklären und es ist gut anzufassen und zu sagen, okay, es ist ein einfaches System und wenn man sich da einfügen kann, dann findet man darin vielleicht Stabilität und Erfüllung und viele leben ihren Glauben mit diesem System, aber es ist nicht umsonst, dass es die Reformation gab, weil manche in Theologen wie Luther in die Bibel hineingeschaut haben und haben gemerkt, ja, Hauptsein, das sieht irgendwie anders aus, so wie die Bibel das beschreibt. Zum Beispiel Epheser 5, 21, wo es um Hauptsein geht, dann definiert er das ganz anders. Komischerweise, er sagt, Hauptsein nach dem Vorbild Jesu heißt, Liebe. Jesus liebte die Gemeinde. So war er Haupt. So ist er Haupt. Und dann zweites sagt er, Jesus hat sich für die Gemeinde geopfert. So zeigt sich Hauptsein. Nach dem Vorbild Jesu. Und drittens sagt er, Jesus will für die Gemeinde das Beste. Er will, dass sie rein und fleckenlos dargestellt wird. Dass sie die beste Gemeinde werden, die sie werden können. Und so definiert Jesus Hauptsein. Interessant, entscheidend ist für mich, was hier eben nicht steht. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Das heißt, Jesus ist der Chef, Jesus bestimmt, alle müssen tun, was Jesus sagt, auch wenn wir seine Entscheidungen nicht verstehen. Wir stellen Jesus als Haupt nicht in Frage. Stimmt irgendwie auch. Eigentlich ist das auch wahr. Aber wenn er von Jesus, vom Vorbild Jesu als Haupt spricht, betont er das nicht, sondern das Gegenteil. Jesus ist Vorbild vom Dienen und sich selbst aufzuopfern für andere. So ist er Haupt. Von daher müsste man dieses Modell vielleicht, was ich vorhin gezeigt habe, auf den Kopf stellen, nicht? Wenn es nach Epheser 5 geht. Wenn Jesus Haupt ist, dann vielleicht in der Art, dass er der Diener ist und der sich für alle aufopfert und unten steht und allen dient. Oder ich nehme eine andere Bibelstelle, Epheser 4, ein Kapitel früher. Epheser 4, 10 bis 13. Um Jesus als der eine Herr und Haupt der Gemeinde geht, dann heißt es, der hinabgefahren ist, das ist der selber, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Also Epheser 4, 10 bis 13. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Herrn Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hineingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Maß der Fülle Christi. Von ihm aus gestaltet 16 der ganze Leib, gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und befestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Also nach dieser Beschreibung von Gemeinde mit Jesus als Haupt und dann die besonders begabten Menschen, die er schenkt und dann die einzelnen Mitglieder, finde ich es mehr so wie hier ein Netzwerk hier. Wo Jesus in der Mitte ist, das Kreuz, und dann drumherum sehen wir Punkte, das sind Menschen, die ja besonders begabt, eben Hirten, Lehrer, Propheten, Evangelisten und so weiter, aber die gibt ja besondere Gaben, damit sie dann die anderen um sie herum lehren und auferbauen und als Trainer praktisch fungieren. Und die ganzen Glieder bauen sich gegenseitig in der Liebe auf. Und dann funktioniert Gemeinde. Ich denke, hier dann wie so ein Netzwerk, als so eine Pyramide. Von dieser Beschreibung her. Und wenn ich Gemeinde auch anschaue, wenn Gemeinde lebendig ist und wirklich gut läuft, dann läuft es auch so. Wie jetzt vor 2 Wochen, ich war 4 Tage grippekrank. Kids-Club war hier, ich war nicht dabei. Viele engagierte Mitarbeiter, Kinder, eine schöne Stunde. Samstagabend war hier ein paar Abends mit 12 Paaren, mit denen ich nichts zu tun hatte und Beschreibung nicht toll lief und viele davon profitiert haben, bei Menschen, die irgendwie im Glauben gestärkt wurden, durch andere einfach selber aktiv wurden. Nächsten, letzten, an dem Sonntag war hier Gottesdienst, wo ich auch nicht dabei war. Und irgendwie hat sich dann Gemeinde als lebendiges Organismus gezeigt, wo es nicht darauf ankommt, dass hier der Pastor als großes Haupt oben steht und alles lenkt und alles bestimmt und ohne mich läuft nichts. Also manche, wenn sie vielleicht ängstliche Typen sind, richten sie sich das vielleicht so ein, dass ohne mich nichts läuft. Ja? Und dann kann ich meinen Job nicht verlieren. Könnte ich vielleicht Angst bekommen, ja, okay, ich war ein ganzes Wochenende weg. Alles lief ohne mich. Brauchen Sie mich überhaupt? Dann können Sie ins Gemeindebudget gucken und boah, das ist eine ganze Menge Geld, was für Pastorengehalt ausgegeben wird. Ja, vielleicht können wir uns das sparen. Andere, die vielleicht ängstlicher wären, würden auf solche Gedanken kommen. Aber solche Gedanken beschäftigen mich nicht, weil ich auch diese Überzeugung persönlich schon immer hatte, Jesus Christus ist die Mitte und Jesus Christus ist wichtig. Ich bin ein Diener und ein Werkzeug, der ersetzbar ist, den man ersetzen kann. Und wenn er mich gebrauchen will, dann ist gut. Ich erzähle einfach ein bisschen aus persönlicher Sicht, als junger Christ, als junger Mann, irgendwann war mir deutlich, ja okay, mein Vater war nicht der perfekte Vater und irgendwie war einiges ein Mangel und da ist mir manches nicht zugekommen in der Erziehung und dann war ich eine Zeit lang auf der Suche nach dem perfekten Christen, also ein Mann, Glauben, der mir in allem ein Vorbild sein konnte, im Glauben, in dem ich nacheifern konnte. So ein bisschen vielleicht Jesus zum Anfassen. Und ich mache es kurz, wenn ich dann sage, ich habe es irgendwann begriffen, dass ich irgendeinen Menschen an die Stelle von Jesus setzen wollte. Und dass ich damit alle überfordert habe, die mein Vorbild sein sollten. Denn sie können das alle nicht. Die können nicht, die können alle, auch der beste Vater und auch der beste Pastor oder Christ oder jemand, der seinen Glauben voll